Lagerbericht, der Zeltschule-Podcast mit Jacqueline Flori zum Leben und Überleben der syrischen Geflüchteten in der Region. Fluchtursachen bekämpfen, aber wie? Gerade im politischen Diskurs wird oft als Lösung für die Probleme der Flüchtlingskrise das Stichwort Fluchtursachen bekämpfen genannt. Konkrete Programme oder Konzepte fehlen allerdings oft. Ich möchte mich heute mit Jacqueline Flori, der Gründerin der Zeltschule, darüber unterhalten, wie sie die Situation einschätzt, ob sie überhaupt Hoffnung hat, dass von staatlicher Seite aus im Libanon geholfen werden kann und auch in Syrien, und was genau die Zeltschule tut, um den Menschen vor Ort eine Perspektive zu schaffen. Viel Spaß beim Zuhören! Hallo Jacqueline, schön, dass du wieder Zeit hast.
Hallo Louis, sehr gerne.
Wir wollen uns heute über Fluchtursachen unterhalten, beziehungsweise wie man diese bekämpfen kann oder warum sie nicht bekämpft werden. Ich glaube, für ganz viele Hörerinnen stellt sich allerdings die Frage, in Syrien herrscht doch gar kein Krieg mehr, hat man hier oft so den Eindruck. Wieso sind die Leute überhaupt noch auf der Flucht? Wieso gehen die nicht einfach zurück? Kannst du uns da vielleicht nur ganz kurz einmal die Situation umreißen? Wir haben das ja in der Podcast-Folge 3 auch schon mal ein bisschen angeschnitten.
Ja, das ist tatsächlich ein Satz, den ich hier ganz oft höre. Die können doch zurück, der Krieg ist doch vorbei. Also mal ganz abgesehen davon, dass es immer wieder Gewalthandlungen, gerade im Norden Syriens, in der Region Idlib gibt, leider immer noch, ist es so, dass auch in den zugegebenerweisen weiten Teilen Syriens, in denen es keine Kriegshandlungen mehr gibt, einfach so ist, dass immer noch das alte Regime, also das Regime, vor dem die Menschen geflohen sind, das Sagen hat. Das heißt, unsere Geflüchteten, sowohl die, die hier in Deutschland sind, wie auch die, die im Libanon leben, sind in aller Regel politische Geflüchtete, die auch als sogenannte Landesverräter registriert sind von der syrischen Regierung und die bei einer Rückkehr noch an der Grenze verhaftet würden. Also es reicht leider nicht für die allermeisten Geflüchteten, dass der Krieg aufhört. Die Abwesenheit des Kriegs reicht nicht, damit wirklich Frieden im Land einkehren kann, sondern die Menschen brauchen einen Regimewechsel und das ist in absehbarer Zeit nicht zu erwarten.
Okay, ich habe aber von Assad jetzt immer wieder mal gehört, dass er in Reden vollmundig angekündigt hat, kommt alle zurück, wir bauen Syrien zusammen wieder auf. Hältst du das für glaubwürdig oder halten die Menschen, vor allem die Geflüchteten, das für glaubwürdig?
Nein, das halten weder die Geflüchteten noch ich für glaubwürdig, weil er ja parallel zu diesen großen Reden enteignet er ja die Menschen, die ins Ausland geflohen sind. Also selbst die Menschen, die nicht dabei zusehen mussten, während sie geflohen sind, wie ihre Straßenzüge, ihre Häuser dem Erdboden gleichgemacht worden sind, selbst die, die noch Besitztümer, ihr altes Ladengeschäft oder ihr Haus oder ähnliches, oft das, was Generationen in Lebenswerken erarbeitet haben, die das noch hätten, denen gehört es mittlerweile nicht mehr, weil zeitgleich zu diesen kommt alle zurück, wir nehmen alle Syrer auf, macht er ja in manchmal sogar in denselben Reden auch immer wieder klar, dass Syrien den Syrern gehört, die für es gekämpft haben und nicht dagegen. Und die Menschen, die das Land verlassen haben, deren Besitztümer wurden mittlerweile beschlagnahmt und an regimetreue Anhänger gegeben. Deswegen ist es sehr, sehr schwierig zu glauben, ich würde sagen unmöglich zu glauben, dass eine sichere Rückkehr ins Land möglich ist. Er sagt das für den politischen Effekt, aber im Grunde war der Krieg für ihn eine Säuberungsaktion. Er hat jetzt das erreicht, was er über eine lange Zeit, was auch schon der Wunsch seines Vaters im Grunde gewesen ist. Syrien besteht jetzt zu großen Teilen aus Menschen, die regimetreu sind, und die Regimegegner wurden durch den Krieg und durch Flucht praktisch aussortiert. Und das bringt auch die Binnenflüchtlinge, die ja auch Regimegegner sind, aber sich noch in Syrien befinden, in eine umso schwierigere Lage.
Kann man dann wirklich sagen, dass, weil du jetzt gerade Binnenflüchtlinge angesprochen hast, dass alle, die auf der Flucht sind, Regimegegner sind? Weil ich stelle es mir so vor, wenn irgendwo Kampfhandlungen sind, könnte ich mir vorstellen, dass da auch regimetreue Leute gelebt haben und einfach gerade vor Bomben oder vor Schüssen, was auch immer, geflohen sind. Gibt es das auch? Haben die dann eine Chance, zumindest die wieder an ihr Eigentum zu kommen oder in ihre Städte? Oder sind das alles eigentlich Regimegegner?
Also ich würde nicht sagen, dass alles Regimegegner sind. Es sind bestimmt auch Regimetreue von Kriegshandlungen betroffen gewesen. Aber die meisten Regimetreuen haben auf der Seite des Regimes gekämpft. Das heißt, wenn Besitztümer von Regimetreuen von Mitgliedern der syrischen Armee oder der syrischen Regierung beschädigt worden sind im Krieg, dann werden diesen Menschen ganz oft entweder Entschädigungszahlungen geleistet oder sie bekommen eben ein Ersatzhaus sozusagen zugewiesen, ein Ersatzhaus, das von jemand anderem beschlagnahmt wurde. Also deswegen ist der ganz, ganz große, die ganz große Mehrheit der Binnenflüchtlinge wirklich auch auf der Flucht vor der Regierung. Und das sind auch Menschen, die, das erleben wir immer wieder, wenn wir dort mit Menschen sprechen, die ihre Identität mittlerweile abgelegt haben. Also Menschen, die aus Aleppo zum Beispiel kommen, dort auch aktenkundig geworden sind als Regimegegner und die jetzt mittlerweile nach Homs geflohen sind zum Beispiel, um eine Region, die nicht mehr kriegerisch strategisch relevant ist, und die sich dort versuchen, jetzt wieder ein neues Leben aufzubauen, indem sie ein kleines Stück Land beackern oder indem sie in einer Ruine, die noch einige Zimmer nutzbar hat, sich wieder niederlassen. Aber die tun das nicht mehr unter ihrem eigenen Namen, weil sie Angst haben vor den Repressalien, wenn bekannt würde, wo sie leben, weil sie eben aktenkundig geworden sind. Also die Menschen haben teilweise sehr viel mehr verloren als ihre Besitztümer, auch ihre Identität und ihre Herkunft und ihre Geschichte, auf die sie stolz waren. Und das sind wirklich ganz dramatische Situationen, die wir dort erleben.
In Europa und auch im deutschen Diskurs hört man ja dann jetzt trotzdem immer wieder, dass Syrien vielleicht oder Teile Syriens als sicheres Herkunftsgebiet, Herkunftsland umgewandelt werden sollen. Das hältst du dann folglich für nicht richtig, oder?
So wie die Situation im Moment ist, nein. Also es wäre mit Sicherheit in manchen Regionen sicher zurückzukehren, weil man dort nicht mehr die Gefahr hat, dass man morgen bombardiert wird. Dem würde ich durchaus zustimmen. Aber dann müsste Europa für eine Safe Passage sorgen. Das heißt, dann müsste es Verhandlungen mit der syrischen Regierung geben, dass die zurückkehrenden Syrer auch wirklich keinerlei Repressalien von der Regierung zu erwarten haben. Und es müsste auch jemand vor Ort sein, der das überprüft und kontrolliert und die Zurückkehrenden beschützt. Und solange es das nicht gibt, kann ich nicht sagen, okay, in Damaskus ist kein Krieg, dahin kannst du zurückkehren und mich dann nicht weiter darum kümmern, was für Anfeindungen und was für Misshandlungen seitens der Regierung die Menschen dann ausgesetzt sind. Also das müsste einfach gegeben sein, dass die Menschen zurückkehren können.
Ja, das ist natürlich die Frage, wie das gegeben sein soll, wenn man kaum diplomatische Beziehungen zum
Assad-Regime aufrechterhält. So ist es, genau. Und die Frage ist natürlich, wenn ich zu einem Land gar keine diplomatischen Beziehungen unterhalten kann, weil es eben geführt wird von einem dermaßen diktatorischen Regime, wie kann ich dann sagen, aber ihr könnt dahin zurückkehren, das ist bestimmt sicher.
Wie viele Syrer sind denn ins Ausland geflohen, beziehungsweise im Inland als Binnenflüchtlinge unterwegs, dass wir da mal eine grobe Zahl haben vielleicht?
Also es basiert natürlich alles auf Schätzungen, weil in ganz vielen Ländern, und da ist der Libanon ganz vorne mit dabei, es keine wirklichen zuverlässigen Aufzeichnungen über die Flüchtlingsströme gab. Im Libanon geht man davon aus, dass ungefähr 1,7 Millionen Syrer in den Libanon gekommen sind. Mittlerweile sind, auch das ist eine Schätzung, vermutlich weit über 2 Millionen Syrer im Land, weil einfach in den letzten 10 Jahren viele Kinder zur Welt gekommen sind etc. Insgesamt geht man davon aus, dass mehrere Millionen das Land verlassen haben, dass aber auch gute 6 Millionen Binnenflüchtlinge im Land sind, was also eine unglaubliche Zahl ist. Wenn wir davon ausgehen, dass dieselbe Zahl das Land verlassen hat, dann ist die Hälfte der Bevölkerung Syriens, Syrien hatte vor dem Krieg so gute 20 Millionen, 21, 22 Millionen Einwohner. Und wenn wir davon ausgehen, dass 6 bis 7 Millionen im Ausland sind und 6 Millionen im Inland auf der Flucht, dann ist die Hälfte der Bevölkerung heimatlos geworden durch diesen Krieg. Das ist eine unfassbare Zahl.
Ja, das ist wirklich Wahnsinn. Wir haben schon öfter auch an anderer Stelle drüber geredet, dass bei uns ist ja immer die große Angst ist, die wollen alle nach Deutschland oder in die EU ja. kommen, die Geflüchteten. Wir sehen ja eigentlich was ganz anderes, also gerade wo wir viel arbeiten im Libanon und eben auch die Binnenflüchtlinge, die in Syrien bleiben. Du erzählst ja immer wieder, dass die eigentlich überhaupt nicht nach Deutschland wollen. Kannst du da vielleicht mal präzisieren, warum wollen die nicht nach Deutschland?
Ja, das ist ja.
so schön hier.
Also es abgesehen vom Wetter. Also es ist tatsächlich so, dass ich dort in den Camps schon alles gefragt worden bin. Die Menschen haben alle möglichen Nöte und Bedürfnisse, die sie an mich herantragen. Aber ich bin noch nie gefragt worden, kannst du uns irgendwie helfen, nach Europa zu kommen? Sie haben sogar eine sehr ambivalente Meinung zu Mitbürgern, die es nach Europa geschafft haben oder die sich auf den Weg zu Europa, nach Europa gemacht haben. Also unseren Geflüchteten ist es sehr, sehr, sehr wichtig, so nah wie möglich an ihrer Heimat zu bleiben und auch baldmöglichst, sobald eine sichere, und die Betonung liegt wirklich auf sichere Rückkehr möglich ist, wieder in ihre Heimat zurückkehren zu können. Dieser Wunsch ist ganz, ganz groß. Und sie haben wenig Verständnis für diejenigen, die tatsächlich nach Europa fliehen, weil sie sagen, sie können sich nicht vorstellen, dass man von dort zurückkehren kann. Und ich glaube, dass das auch relativ realistisch ist. Also ich glaube auch, wenn eine Familie mit 3, 4 Kindern nach Europa flieht und hier durch zig Sprachkurse und Integrationsprogramme geschleust wird und die Kinder dann wirklich in Deutschland aufwachsen, über Jahre auf deutsche Schulen gehen, deutsche Freunde haben. Ich glaube, dass diese Familien sehr viel weniger Bereitschaft zeigen werden, verständlicherweise zu sagen, wir entwurzeln unsere Kinder jetzt auf ein neues und kehren zurück in unsere Heimat. Und diese Angst, wenn wir weiter weggehen, können wir ja nicht zurück, ist ganz verbreitet in unseren Camps im Libanon. Und deswegen möchten die Menschen so nah wie möglich an ihrer Heimat bleiben. Ich würde da gerne 2 Beispiele erzählen, die ich ganz beeindruckend fand. Ein Beispiel ist, dass unser Lehrer der Giraffenschule, also unserer allerersten Schule, hat für sich und seine Familie ein Visum für Kanada bekommen. Die Familie wäre also nach British Columbia geflogen worden und hätte dort die Möglichkeit bekommen, die Sprache zu lernen. Die Kinder hätten in Kanada zur Schule gehen können. Und es gab auch wirklich die Option, nach mehreren Jahren dann eine Staatsbürgerschaft zu beantragen. Also eigentlich der Jackpot ja sogar für viele Deutsche. Kanada ist ja auch für uns das Nummer 1 Auswanderungsland. Und tatsächlich hat diese Familie das abgelehnt, obwohl auch ich gesagt habe, ja, das müsst ihr machen. Das, was ihr dort an Bildungsmöglichkeiten, an medizinischer Versorgung für die Kinder und so weiter geboten bekommt, das könnten wir als Zeltschule hier im Libanon nie auffangen oder auch nur Vergleichbares bieten. Und er meinte, nein, jetzt, wo es eine Schule für die Kinder gibt, jetzt, wo die Kinder nicht im Analphabetismus aufwachsen müssen, jetzt gibt es für ihn gar keinen Grund mehr, sich weiter von seiner Heimat zu entfernen. Es muss jemand hier sein, der das Land wieder aufbaut. Das fand ich wahnsinnig beeindruckend. Die Familie ist immer noch in unserem Giraffencamp. Yahya unterrichtet immer noch unsere Giraffenkinder. Und sie hätten aber tatsächlich vor 2 Jahren die Chance gehabt, nach Kanada auszuwandern. Und die zweite Geschichte, die mich ebenso beeindruckt hat, ist, dass ich wirklich ganz zufällig, als wir unser Zeltschule-Auto, das wir im Libanon haben, mit dem unsere Kinder, unsere Independent Girls in die weiterführenden Schulen gefahren werden, mit denen wir Schulbücher von einem Camp ins andere transportieren und so weiter, das musste repariert werden. Und wir sind zu einer libanesischen Autoreparaturwerkstatt ganz in der Nähe gefahren. Und da hat einer der Arbeiter dort gehört, dass ich mich mit meinen Kindern Deutsch unterhalte und hat mich auf Deutsch angesprochen, wo wir herkommen. Und hat uns dann die unfassbare Geschichte erzählt, dass er Ende 2015 mit einem Flüchtlingszug in München angekommen ist und dort dann auch durch mehrere Organisationen aufgefangen, aufgenommen, erst Notunterkunft und in mehreren Stationen einfach Deutschkurse und so weiter. Das volle Integrationsprogramm, das bei ihm auch wirklich sehr, sehr gut geklappt hat. Er war nach 2,5 Jahren so weit, dass er eine Arbeitserlaubnis hatte, dass er seine Deutschkurse hatte. Er hat uns in sehr, sehr gutem Deutsch angesprochen und hat dann bei einer bekannten Münchner Firma auch einen Arbeitsplatz als Fließbandarbeiter bekommen, den er Vollzeit ausgeübt hat. hatte eine eigene Wohnung, also eigentlich eine Erfolgsgeschichte, müsste man sagen, so wie wir uns das vorstellen, Ende 20, also das klassische Ankunftsprofil auch. Wir haben ja hier immer gesagt, es kommen vor allem alleinstehende junge Männer an. Und der mir dann erzählt hat, er ist dann 162 Tage lang zu Fuß von München nach Beirut gelaufen. Also wirklich entgegengesetzt der Flüchtlingsroute praktisch. Er war der Gegenverkehr der Flüchtlingsroute. Einfach weil er das Gefühl hatte, trotz allem, was er hier in Deutschland gemacht hat, und er war auch sehr dankbar für die Möglichkeiten, die er in Deutschland bekommen hat, hat er trotzdem keine Chance gesehen, für sich und seine syrische Identität in Deutschland zu bestehen. Also er hatte das Gefühl, das erfordert ein so großes Maß an Selbstaufgabe, ein so großes Maß an Deutschwerden, dass man hier wirklich eine gleichberechtigte Zukunft hat, dass er sich dazu nicht in der Lage gesehen hat. Sein Heimweh, wenn er schon nicht nach Syrien zurückgehen kann, auch er war sich bewusst, dass er an der Grenze verhaftet würde, dann wenigstens in die Region zurückzukehren. Und er arbeitet heute illegal bei einer Autowerkstatt in der BK-Ebene. Und ich fand es sehr, sehr berührend, wie er mir diese Geschichte erzählt hat. Wie er wusste, dass er ein gesichertes Einkommen, eine Heizung, jeden Tag genug zu essen, ein Dach über dem Kopf aufgibt und 162 Tage zu Fuß zurückläuft in ein Land, in dem er weiß, er wird dort illegal sein. Er wird dort bestenfalls einen Hungerlohn bekommen. Er lebt in einem Hinterzimmer hinter dieser Autowerkstatt, aber er ist einfach näher an zu Hause und er hat die Chance, sobald es wieder legal geht und sobald eine sichere Rückkehr möglich ist, nach Syrien zurückzukehren. Und das fand ich zwei ganz berührende Geschichten, die darstellen, wie eng die Heimatverbundenheit zum eigenen Land der Syrer ist. Und dass die Entscheidung, weiter wegzufliehen, nach Europa zu kommen, eine ist, die nicht leichtfertig getroffen wird, die wirklich nur getroffen wird, wenn es keine andere Möglichkeit gibt. Und da stellt sich mir die Frage, warum schaffen wir keine anderen Möglichkeiten, wo wir ja so widerwillig nur Flüchtlinge aufnehmen und wo die Menschen auch wirklich nicht gerne zu uns kommen, sondern lieber in ihrer Region bleiben würden. Wieso machen wir das nicht möglich?
Ja, erstmal wahnsinnig berührend, diese Verwurzelung der Menschen, die du gerade geschildert hast. Aber genau, warum werden sie dann trotzdem gezwungen, weiterzuziehen, weiter wegzufliehen? Was sind die Probleme? Gibt es überhaupt keine Perspektive in der Region? Also wenn er sogar wieder zurückgeht, geht es dann vielleicht doch? Oder wie kannst du dir das erklären?
Also ich fürchte, dass der Libanon tatsächlich eine negative Sonderrolle hier einnimmt, weil in anderen Ländern, in Jordanien zum Beispiel, funktioniert es ja um einiges besser. In Jordanien gibt es riesengroße, sehr, sehr gut strukturierte, von internationalen Organisationen organisierte und verwaltete und versorgte Camps. Camps mit Straßennamen, mit Schulen, mit Krankenhäusern. Also wo die Menschen einfach nicht nur verwaltet und irgendwie am Leben gehalten werden, sondern wo die Kinder eine Perspektive haben, wo medizinische Versorgung da ist und Schule und so weiter. Im Libanon ist es so, dass die meisten Geflüchteten ja in sogenannten wilden Camps leben und in den wilden Camps werden sie von keiner Organisation unterstützt. Die Menschen sind völlig auf sich allein gestellt. Und deswegen ist es nicht selten so, dass man auch in einem Camp im Libanon, in dem man ja eigentlich sicher sein sollte, im Winter erfriert. Das gibt es jeden Winter, erfrieren Geflüchtete in ihren Zelten ohne Heizung, weil sie sich keine Heizung leisten können. Es gibt jedes Jahr Geflüchtete, die verhungern, weil sie von niemandem Unterstützung bekommen. Und es gibt die vielen Familien, die sagen, wir können es nicht verantworten, dass unsere Kinder ohne Bildung als Analphabeten aufwachsen und als solche dann irgendwann nach Syrien zurückkehren. Dann müssen wir weiter fliehen in ein Land, das unseren Kindern irgendeine Zukunft ermöglichen kann. Das sind die Hauptgründe, die ich immer wieder höre von Menschen, die sagen, wir müssen von hier weiter fliehen, wir können in dieser Region nicht bleiben. Und wenn die europäischen oder generell die westlichen Regierungen, Entwicklungshilfeministerien, Außenministerien da ansetzen würden, dass in den Nachbarländern, die diese Last natürlich nicht allein tragen können, im Libanon sind 2 Millionen Flüchtlinge, haben wir vorher gesagt, wie soll der Libanon das strukturieren und finanzieren? Natürlich geht das nicht ohne Hilfe aus dem Westen. Aber warum helfen wir denn dann nicht dort und machen dort möglich, dass die Menschen menschenwürdig auf das Kriegsende und auf die Möglichkeit einer Rückkehr warten können, anstatt sie dort völlig allein zu lassen, sodass sie zu einer lebensgefährlichen Flucht nach Europa gezwungen sind und dort lassen wir ihre Schlauchboote dann nirgendwo anlegen. Ist für mich unverständlich.
Aber kannst du dir erklären, warum jetzt, sagen wir mal, von Seiten der EU einfach da zum Libanon nichts kommt? Also liegt das an der Regierung im Libanon? Weil wenn man sich zum Beispiel die Türkei anschaut, also ich weiß, dieses Flüchtlingsabkommen mit der Türkei ist auch sehr umstritten und hat auch nicht alles geklappt, aber trotzdem ist die Situation da, würde ich sagen, für syrische Geflüchtete deutlich besser. Also die haben ja auch knapp 4 Millionen aufgenommen. Die dürfen da arbeiten, die Kinder können da in die Schule gehen, zumindest theoretisch, kriegen da auch Türkischunterricht und werden da halbwegs integriert. Wieso kann man als EU nicht sagen, wir geben ähnlich viel Geld in Libanon und schauen, dass wir da Lager unterstützen oder Infrastruktur schaffen?
Ja, das ist eine sehr schwierige Frage. Ich glaube, es gibt mehrere Gründe. Also zunächst mal glaube ich, dass tatsächlich sehr viele Gelder in den Libanon geflossen sind. Dass man aber außer Acht lässt, dass der Libanon eine unglaublich korrupte Regierung hatte. Im Moment hat er im Grunde überhaupt keine Regierung. Es ist seit über einem Jahr eine Übergangsregierung am Start, die noch weniger für die Menschen tun kann als die bisherige. Aber tatsächlich glaube ich, dass der Libanon, der ja schon lange Zeit ein Staat am Abgrund ist, die letzten 10 Jahre vor allem deswegen überlebt hat, weil aus dem Westen viele Gelder in den Libanon geflossen sind, die eigentlich für die syrischen Flüchtlinge gedacht waren und dort nie angekommen sind. Also da wäre auch ein großer Vorwurf, den ich der EU mache, dort nicht auch wieder vor Ort gewesen, sondern ich glaube, das ist der Schlüssel zu allem. Ich kann nicht in Länder wie den Libanon, kann ich nicht einfach nur Geld schicken. Da muss jemand vor Ort sein, der dabei ist, wenn diese Gelder verwaltet und ausgegeben werden. Und ich glaube, ich bin mir sehr sicher, dass der ganz große Teil dieser EU-Gelder wirklich in der libanesischen Regierung versickert sind. Das hat den Staat die letzten 10 Jahre am Leben gehalten. Und bei den Flüchtlingen ist sehr, sehr wenig bis nichts angekommen. Das ist Problem Nummer 1. Problem Nummer 2 ist, dass der Libanon auf so vielen Ebenen ein völlig chaotischer Staat ist, dass eine Zusammenarbeit auch sehr, sehr schwierig natürlich ist. Man geht ja davon aus, wenn europäische Entwicklungshilfeministerien bei einem Land Nothilfe leisten, dass man zumindest auf gewisse dort vorhandene Infrastrukturen zurückgreifen kann, dass die eigene Regierung des Landes dabei unterstützt, die Menschen zu versorgen und ihren Beitrag dazu leistet. Das ist im Libanon leider alles nicht gegeben. Es ist deswegen sehr, sehr schwierig, eine Zusammenarbeit mit dem Land auf offizieller Ebene zu haben, weswegen wir ja zum Beispiel auch völlig unabhängig von der libanesischen Regierung agieren, um von ihr nicht ausgebremst oder vielleicht zu Schmiergeldern gezwungen zu werden. Also das ist wirklich eine sehr, sehr schwierige Situation vor Ort. Und ich glaube, dass das in anderen Ländern einfach besser klappt. Natürlich ist, wie du schon gesagt hast, auch die Situation in der Türkei nicht ganz unumstritten, auch meiner Meinung nach zu Recht nicht ganz unumstritten. Aber auf jeden Fall ist das Überleben und die Möglichkeiten für die Menschen, die Perspektiven für die Menschen. Und das ist ein Schlüsselwort, glaube ich, wirklich. Das erlebe ich in den Gesprächen mit unseren Geflüchteten immer wieder, dass Menschen zur Ist-Situation alles Mögliche ertragen können. Auch das Leben in einem Zelt ohne Strom und Wasser. Auch das Leben über Monate und Jahre von Reis und Linsen, wenn man eine Perspektive hat. Das ist wirklich ein Schlüsselwort für die Menschen dort. Ich muss die Hoffnung haben, dass es besser wird. Und die ist in der Türkei definitiv größer, als sie es im Libanon ist, weil, wie du schon gesagt hast, die Kinder dort zur Schule gehen können, weil die Menschen arbeiten können, das Gefühl haben, eigenverantwortlich zu leben, eigene Entscheidungen treffen zu können. Und wenn es nur so kleine Sachen sind wie, was kaufe ich zu essen? Unsere Geflüchteten konnten seit 10 Jahren nicht mehr einkaufen. Das sind winzig kleine Dinge, aber sie geben einem einfach das Gefühl, dass man völlig abhängig ist vom Goodwill anderer und dass man die Verantwortung für sein Leben völlig aufgeben musste. Das ist eine schreckliche Situation. Also deswegen ist die Situation für die Geflüchteten in der Türkei sicher besser als die im Libanon. Aber auch die Türkei hat ja immer wieder klar gemacht, dass das keine Langzeitlösung ist. Und natürlich möchte auch die Türkei, dass die Syrer schnellstmöglich wieder zurückkehren, sofern das möglich ist. Und solange europäische Regierungen von außen entscheiden, wann eine sichere Rückkehr möglich ist, ist das natürlich sehr besorgniserregend.
Ja, also es klingt jetzt nach einem ziemlich schlechten Zeugnis für die europäische Entwicklungspolitik und auch insgesamt nach irgendwie sehr düsteren Aussichten. Hast du überhaupt Hoffnung, dass da von staatlicher Ebene aus irgendwas erreicht werden kann im Libanon? Oder denkst du, dass der einzige Weg momentan über NGOs wie die Zeltschule geht?
Also ich würde sagen, für die syrischen Geflüchteten geht der einzige Weg im Moment über unabhängige NGOs, die vor Ort tätig sind. Aber ich glaube, im Libanon hat sich die Problemsituation einfach in den letzten Jahren, in denen wir dort aktiv waren, auch wahnsinnig geschiftet. Das heißt, im Moment würde ich sagen, braucht der Libanon seitens Europa vor allem Hilfe, um das eigene Überleben zu sichern. Also wir sprechen im Libanon einfach mittlerweile von einer Situation, in der 80% der Libanesen unter der Armutsgrenze leben und wirklich Angst haben, dass sie für den nächsten Monat für sich und ihre Kinder nicht mehr genug Nahrungsmittel beschaffen können. Wir sprechen von einem Land, das mittlerweile kaum noch Medikamente zur Verfügung hat für Erkrankte. Also der Libanon hat einfach selbst so große Probleme, dass meiner Meinung nach der erste Schritt jetzt für Europa, um auch dann indirekt den Geflüchteten, die im Land sind, zu helfen, der sein muss, das Land zu stabilisieren. Und auch das ist natürlich sehr, sehr schwierig, also weil die Europäische Union, und das ist auch nachvollziehbar, natürlich gewisse Bedingungen stellt. Und da ist eine der Bedingungen, erstmal wieder eine vernünftige Regierung aufzustellen und das auf die Reihe zu kriegen, das zu organisieren. Aber das ist im Moment für den Libanon unerfüllbar. Und dann kann die Konsequenz daraus nicht sein, dass man sagt, ja gut, dann könnt ihr von uns auch keine Hilfe erwarten. Also wir müssen uns wirklich darüber bewusst werden. Und da appelliere ich ganz, ganz dringend an die europäischen Regierungen, wie wichtig ein halbwegs stabiler Libanon für die Stabilität dieser Region ist. Und was für katastrophale Folgen der Kollaps des Libanon für die Sicherheit in dieser Region hätte. Und dass wir da einfach auch mal vielleicht ein Auge zudrücken müssen und diesen Menschen helfen müssen, ohne dass die politischen Gegebenheiten da sind. Dafür gibt es ja Präzedenzfälle auch in der Vergangenheit in anderen Ländern. Und ich finde, die Voraussetzungen dafür sind im Libanon mittlerweile erfüllt. Die Situation ist da so dramatisch. Es gibt mittlerweile keinen Strom mehr. Es gibt kaum mehr Benzin. Also die Menschen brauchen Hilfe, auch ohne politische Lösung.
Ja, vielleicht können wir das Gespräch jetzt trotzdem irgendwie halbwegs positiv beenden nach all diesen Hiobsbotschaften. Kannst du vielleicht mal erklären, wie es dann die Zeltschule schafft, vielleicht doch Perspektive vor Ort zu schaffen und vielleicht auch, wie jetzt Hörer oder Hörerinnen selber sich beteiligen können? Was können wir tun, damit wir es den Leuten vor Ort irgendwie halbwegs erträglich machen?
Also in Syrien ist es definitiv möglich, Perspektiven zu schaffen. Ich habe da erst vor wenigen Wochen ein wahnsinnig positives Erlebnis, weil wir im Zuge unserer Independent Girl Kampagne in beiden Ländern versuchen, Mädchen nach ihrer Ausbildung in der Zeltschule, die Schulpflicht dauert ja in Syrien und im Libanon vom 5. bis zum 14. Lebensjahr. Das heißt, Kinder, die nicht auf weiterführende Schulen gehen, sind, wenn sie 15 sind, im Grunde mit ihrer Schule fertig. Und wir fördern ja ganz gezielt Mädchen, dass sie sich dann noch weiter ausbilden lassen können, entweder an weiterführenden Schulen oder indem sie Azubis sind für Lehrberufe. Und da hatten wir erst vor wenigen Wochen ein ganz tolles Erlebnis, als die Mädchen in Syrien, wirklich eine ganze Gruppe von 40, 50 Mädchen, dann gesagt hat, also Jacqueline, wir gehen jetzt zur Arbeit, wir müssen jetzt los. Wir haben ja heute wieder, müssen wieder zu unseren Jobs und zu unseren Ausbildungsberufen. Und das war so schön, diese Mädchen zu sehen, wie sie, und wir haben ganz unterschiedliche Ausbildungsstellen für sie gefunden, eben in kleinen Betrieben, die sich jetzt langsam wieder versuchen aufzubauen in Syrien, von Zurückgekehrten oder von Menschen, die gar nie aus dem Land weg konnten, die sich an anderen Stellen des Landes versuchen wieder anzusiedeln und ein kleines Leben wieder aufbauen zu können und die auch unsere Azubinen aufnehmen und integrieren und ausbilden. Und es war so toll zu sehen, wie die Mädchen einfach voller Hoffnung sind, dass sie eine Arbeit haben, dass sie eine Ausbildung machen können, dass sie Perspektiven für die Zukunft haben. Und sowas ist in Syrien im Moment möglich. Im Libanon ist diese Berufsausbildung ausgeschlossen, weil die syrischen Flüchtlinge im Libanon ja ein Arbeitsverbot haben. Beziehungsweise, um eine Arbeitserlaubnis zu bekommen, müsste man $3.000 im Jahr bezahlen, was unerschwinglich ist, sowohl für sie wie für uns. Aber auch im Libanon versuchen wir, die Mädchen auf Privatschulen weiterzubilden, indem wir ihre Schulgebühren bezahlen, damit sie die Hochschulreife machen können, damit sie vielleicht nach einer Rückkehr nach Syrien, wenn das irgendwann sicher möglich ist, studieren können. Also wir versuchen immer wieder, diese Perspektiven zu schaffen, und wir versuchen auch immer wieder, das ist, glaube ich, das Wichtigste, den Menschen zu vermitteln, wir sehen eure Situation. Das ist, glaube ich, etwas, wovon sie ganz oft das Gefühl haben, dass das nicht der Fall ist, dass Europa die Augen verschließt vor der Art und Weise, wie das syrische Regime das eigene Volk seit 10 Jahren behandelt. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, dass wir immer wieder vor Ort sind, dass wir immer wieder mit den Menschen sprechen und sagen, ich sehe das, ich höre das, ich erlebe das mit dir. Das ist eine unzumutbare Belastung. Und wir versuchen, das Möglichste zu tun, um das zu erleichtern. Und ich glaube, allein dieses Ansprechpartnersein, dieses Wahrnehmen des Problems und dieses Hören auf die Menschen, damit sie uns sagen können, was ist unsere größte Not, was würde uns am meisten helfen, das ist schon unglaublich wertvoll. Und das wird möglich gemacht durch die Spenden der vielen, die unser Projekt finanzieren. Wir sind ja nicht durch öffentliche Gelder finanziert, eben weil das von uns verlangen würde, dass wir auch auf der anderen Seite, also im Libanon und in Syrien, mit der Regierung zusammenarbeiten müssten, was für uns ausgeschlossen ist in beiden Fällen. Und deswegen sind wir rein finanziert durch Spendengelder. Und alles, was wir tun, die Versorgung dieser über 30.000 Menschen, das zur Verfügung stellen von Unterricht für über 7.000 Kinder und vieles, vieles darüber hinaus, ist nur möglich durch die Spenden vieler. Und wer uns spendet, der unterstützt auch, dass dieses Perspektivenschaffen weitergehen kann.
Ja, das klingt doch hoffnungsvoll zum Schluss. Vielen Dank, Jacqueline, für
sehr gerne.
Interessante Gespräch, und wir hören uns dann nächste Woche wieder.
Genau.
Tschüss.
Tschüss.
So, das war's auch schon wieder mit der bereits 7. Folge des Lagerbericht. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie sich jetzt gedacht haben, ich möchte auch helfen, ich möchte mitmachen, den Menschen vor Ort wenigstens irgendeine Perspektive zu bieten, dann schauen Sie doch einfach mal auf unserer Website vorbei. Ich packe Ihnen da den Link unten in die Shownotes. Da gibt es auch ganz detaillierte Infos zu den Programmen wie dem Invicta-Programm, von dem Jacqueline vorhin schon erzählt hat. Wenn Sie ansonsten Feedback oder Anregungen oder Fragen zum Podcast haben, dann gerne an podcast@zeltschule.org. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann!